Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Kumat und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina, wie schön ein warmes, schönes Gesicht mit einem Verbesserungsvorschlag für den kalten Tag.
Du steigerst dich, du wirst immer besser mit den Begrüßungen, danke.
Nur es reimt sich noch nicht, da muss ich noch dran arbeiten.
Du, ich habe dir heute eine kleine Geschichte mitgebracht für den Start in unsere heutige Session. Du schwimmst ja gerne, ne?
Ja.
Ja, stell dir vor, du kommst an in Griechenland an einem grundsätzlich traumhaft schönen Strand und auf dem Weg ins Wasser liegen jede Menge mega spitze Steine, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass du da ins Wasser reinkommst, ohne dich zu verletzen, verhältnismäßig überschaubar bis nicht gegeben ist. So, jetzt die Frage, was machst du? Bist du resilient und hältst das aus? Oder räumst du dir die spitzen Steine so zur Seite, dass du ins Wasser gehen kannst und schwimmen kannst?
Ja, du hast eine Entweder-Oder-Frage gestellt und ich hätte noch eine dritte Lösung. Ich gehe
sowohl als auch.
Mehr in Griechenland, weder sowohl als auch. Ich gehe immer nur mit Flossen ins Wasser. Und da können die Steine so spitz sein, wie sie wollen. Die trete ich mit Füßen.
Okay, aber du weißt, was ich meine.
Würde ich beiseite räumen, ich bin nicht resilient, wenn es um spitze Steine oder um Nagelbetten geht.
Ja, also weshalb ich dich das gefragt habe, ich frage mich selber und vielleicht magst du da mit mir zusammen mal drüber nachdenken, ob das, ist ja durchaus ein Modewort inzwischen, das Modewort Resilienz, also Widerstandsfähigkeit oder mehr aushalten können, ob das vielleicht eine andere Schlüsselqualifikation, die ich für nicht unwesentlich halte, konterkarieren könnte, nämlich die Fähigkeit, Probleme zu lösen oder besser gesagt noch dafür zu sorgen, dass es mir besser geht, indem ich Widerstände zur Seite räume, statt sie auszuhalten.
Ja, also das klingt bei mir auch ähnlich. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob ich es auf meine Fahrspur bringe, denn ich sehe da auch eine Modernität und einen Gegenbegriff. Das Resiliente scheint ja damit zu tun zu haben, dass wir alle sehr empfindlich geworden sind und eine sehr niedrige Frustrationsgrenze haben.
Ja, ist
also,
das so?
Ich glaube ja. Also wir haben so eine Art Pflicht, uns Sorgen um alles zu machen und wir machen uns wechselseitig krank, indem wir denken, oh, du musst aufpassen, da wird es kalt, da kommt Nahrungsmittelgift und was so alles und UV-Strahlung. Ich habe das Gefühl, wir machen uns so ein bisschen empfindlicher, aber wir räumen nicht wirklich Probleme weg, um durchzukommen.
Woran liegt denn das, dass wir nach deiner Meinung empfindlicher geworden sind?
Also einerseits schon daran, dass wir in der Opferrolle uns schneller einen Erfolg versprechen können. Wenn ich also selber sage, oh, mir geht's jetzt schlecht und ich habe nichts mehr anzuziehen und jemand frustriert mich, der hat mir ein böses Wort gesagt. Oder auch nur, wenn ich sagen kann, ich habe Angst, kann mir keiner widersprechen.
Ja.
Oder wenn ich sage, ich bin krank, ich bin beleidigt. Ich fühle mich gekränkt, jemand hat mich angegriffen, dann müssen alle sofort Schutzmaßnahmen für mich ergreifen.
Aber ich mache mal jetzt den Teufelsadvokaten. Es könnte ja auch sein, dass Resilienz weniger eine Tugend ist, sondern mehr so eine Strategie, dafür zu sorgen, dass Menschen leidensfähiger sein sollen und dafür zu sorgen, dass sie Missstände länger tolerieren, statt sie zu beseitigen.
Ach so, jetzt verstehe ich dich ganz anders, ja.
Das ist wie so ein subtiler Zwang zur Selbstoptimierung, getarnt als psychologisches Ideal und damit auch als Ausrede dafür, dass ich als Organisation oder als Gesellschaft nicht dafür sorgen muss, irgendeinen Missstand, den es ja offensichtlich gibt, weil es Menschen gibt, denen es vielleicht nicht gut geht damit oder nicht gut gehen könnte, den nicht aus der Welt zu räumen.
Ja, ich verstehe. Das ist meines Erachtens aber das Gegenteil von Resilienz. Also wenn an den Leuten alles abprallt nur, was man auch mit Resilienz bezeichnen könnte, dann könnte man auch sagen, also so eine Eiche, eine paar hundert Jahre alte Eiche ist sehr resilient. Das hat was sehr Konservatives. Aber weißt du, wenn man könnte auch sagen, so ein Putin und so ein Trump, die sind resilient, weil sie die einzigen sind, die das alles zusammenhalten. Aber wenn das dann kaputt ist, dann fällt auch alles auseinander. Also das System ist nicht resilient, sondern nur einzelne Dinge, die sich nicht mehr verändern wollen. Ich betrachte Resilienz als eine Eigenschaft des Systems, sich auch gegenüber Stress wieder erholen zu können, ohne nachteilige Auswirkungen zu haben, also in ein relativ normales Verhalten zurückzukehren, nachdem eine Störung eintrat. Aber wenn man die Störung gar nicht erst an sich herankommen lässt, ist das Resilienz?
Das ist ja genau die Frage, ne? Also wo fängt Resilienz an und wo ist das vielleicht sogar noch Stumpfheit? Das könnte man ja auch sagen, ne? Also es prallt alles an mir ab. Das war das, was du gerade angeführt hast. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, könnte resilient auch bedeuten, ich habe eine Störung erlebt und wie schnell bin ich wieder in der Lage, zu einem Normalzustand zurückzukommen. Das wäre eine mögliche Ausprägung von Resilienz, mit der ich ganz gut leben könnte. Jetzt gibt's aber auch noch eine andere. Also oder könnte eine andere geben, über die ich gerne mit dir mal diskutieren würde. Angenommen, ich fasse Resilienz auf als Fähigkeit, zu erkennen, wann ich Dinge ändern kann und wann ich sie nicht ändern kann. Also wann kann ich Einfluss nehmen und wann kann ich keinen nehmen. Das wäre vielleicht sogar so ein Mittelding zwischen den beiden, die wir jetzt schon identifiziert haben. Weil es kann ja sein, dass ich mir selber einrede, ich kann ja sowieso nichts machen. Also nehmen wir Politik. Also die Situation ist jetzt so, die Renten, ob die jungen Leute noch Rente kriegen oder nicht, weiß kein Mensch. Kann ich aber auch vielleicht nicht beeinflussen, weil ich an die Politik nicht mehr glaube und kein Vertrauen auf meine Einflussnahme in die Politik habe. Aber das ist ja dann keine Resilienz, das ist ja dann Resignation, oder?
Es ist für meine Bahnhöfe, in die ich diese Züge, die du mir schickst, einfahren lassen, ein bisschen schwierig noch, weil wir können also sagen, es gibt auch so eine Art Resilienz, die man auf eine Demokratie anwenden kann. Also was macht eine Demokratie resilienter gegenüber all diese Dinge, die auf sie reinprallen, um sie zu zerstören? Das ist das eine.
Ja,
das
heißt ja nicht sein, nur stören reicht ja schon.
Ja, also es kann natürlich sein, es gibt Leute, die meinen, Demokratie ist so ein festgezurrter oder so ein Block aus Granit, da verändert sich gar nichts und da prallt auch alles ab. So ein Ding ist tot. Also es geht bei Resilienz in meiner Wahrnehmung immer um das Bewegte, das Lebendige, das in der Lage ist, bei Angriffen der Störung, also Angriff auf die Normalität, ein neues Gleichgewicht so einzustellen, dass es am Ende sogar noch besser leben kann. Und solche Steine, solche Typen, ne, Menschen, bei denen alles abprallt, die überhaupt nicht, die vollkommen beratungsresistent, auch nicht mehr lernen, keine Bildung mehr auf sich nehmen, die betrachte ich nicht als resilient. Das ist Tod, das ist Undurchdringbarkeit, das ist Unberührbarkeit.
Empathielosigkeit könnte man
auch sagen. Auch das noch, ja. Aber was in die Nähe zu deiner Dinge bei mir kommt, sind natürlich auch Leute, die so ein bisschen wie Asperger-Syndrome, die also nicht sofort in die Knie gehen, wenn es mal einen Frust gibt, wenn mal irgendwas kaputt geht, die nicht so schnell einknicken, die sich nicht so schnell Angst einreden lassen. Da sehe ich eine Resilienz, bei der man auch sich was abgucken kann.
Ja, okay, aber wenn Resilienz bedeutet, und das hast du ja gerade, würde ich sagen, so formuliert, weiterzumachen, was sagt das denn über Menschen aus, die nicht mehr weitermachen wollen?
Natürlich ist ein toter Mensch widerstandsfähig gegenüber Krankheiten. Die können ihm nichts mehr anhaben. Das führt wieder in so eine Ecke, wo ich nicht rauskomme. Ich führe das Gegenbeispiel an. Was denkst du zum Beispiel über Triggerwarnungen? Über die Mode, Triggerwarnungen auszugeben?
Finde ich schwierig, weil ich der Auffassung bin, dass jeder selber abschalten können sollte, ohne darauf vorher von irgendwem aufmerksam gemacht worden zu sein. Also wenn ich einen Film gucke und sehe, okay, da wird jetzt ein Tier gequält oder so, schalte ich sofort ab. Ja. Dann habe ich natürlich, und das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille, dann habe ich schon was gesehen, was sich in meinen Kopf eingebrannt hat.
Na, wir können also aus dieser Mode der Triggerwarnungen überall jetzt so sagen, vorsichtig, hier begegnen Sie Erwachsenensprache, vorsichtig, hier in diesem Film gibt's kein Happy End und so weiter und so weiter, können wir ableiten, dass wir den Menschen es nicht mehr zutrauen, resilient zu sein, ein überbordendes Erlebnis, ein überbordendes Gefühl auszuhalten. Und nun kann man aber auch sehen, dass diese Leute, denen man, wenn sie schon ein bisschen traumatisiert sind, ständig eine Triggerwarnung vorschaltet, dass sie dann noch ängstlicher werden, dass der Glaube an ihre eigene Resilienz noch weiter geschwächt wird und dass sie noch mehr Triggerwarnungen brauchen. Also hier sehe ich diesen Teufelskreislauf zu einem Stillstand. Dann passiert gar nichts mehr. Dann dürfen wir gar keine Reize mehr an jemanden herantragen, seien es schöne oder hässliche.
Ja. Ich habe mich gerade, während du mich nach der Triggerwarnung gefragt hast, das hat ja auch was mit Leid zu tun. Ne? Also da wird ja vorausgesetzt, dass gleich irgendwas kommt, was einen Menschen leiden lassen könnte. Und wenn wir jetzt mal beide davon ausgehen, dass Leid unvermeidlich ist, das passiert ja, das kann man nicht abschaffen.
Ja.
Und wäre dann Resilienz nur die Fähigkeit, eleganter damit umzugehen, dass man jemand ist, der eben anfällig für Leid ist, oder da könnte man vielleicht sogar sagen, ein Verlierer ist im Vergleich zu anderen, die das besser aushalten?
Ja, ne, also auch wieder, während du gesprochen hast, denke ich an die Kinder, die ich oft dann hier vorbei gefahren werden sehe, die werden dann in die Schule gebracht, weil man ihnen doch nicht zumuten kann, den Weg zu Fuß zu gehen. Da müssen sie eine Straße überqueren. Also die Resilienz als Eigenschaft, die man Kindern und Jugendlichen beibringen könnte, die würde bedeuten, dass man eine andere Reaktion auf eine schädliche Umgebung einübt, in der der Schaden eben nicht so groß wird für das Individuum. Aber wenn man jede Möglichkeit der Einwirkung einer schädlichen, einer Gefahr, eines Risikos vermeidet, dann wird man nicht resilient.
Ja. Sag mal eine ganz andere Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Wenn wir alle maximal resilient wären, bräuchten wir dann überhaupt noch sowas wie Moral?
Gute Frage.
Das sage ich immer, wenn ich Zeit brauche zum Nachdenken.
Ich neige dazu, zu sagen, wir bräuchten sie da nicht. Aber das Problem ist, wir kriegen sie ja nicht weg.
Das ist richtig, ja. Also aber wir machen hier Gedankenexperimente.
Ja, wenn wir eine nüchterne Fähigkeit zur Einschätzung von Erwartungen und ihrer Wahrscheinlichkeit hätten, dann bräuchten wir keine Moral. Naja gut, stimmt nicht.
Nee.
Also wir brauchen die Moral, um vorübergehend einen Zusammenhalt zu stiften, ohne erst im Detail alles absprechen zu müssen und klären zu müssen.
Ich denke noch in eine ganz andere Richtung. Ich denke gerade an Luhmann und seine Feindseligkeit der Moral. Wenn wir alle maximal resilient sind und resilient jetzt wirklich sehr breit auslegen, dann wäre es ja auch nicht mehr so vorrangig, unsere eigenen Interessen durchzusetzen. Bedeutet, dass wir dann auch so eine Strategie wie Moral nicht mehr dafür nutzen müssten, um unsere Interessen durchzusetzen. Und am Ende würde dann stehen, darauf können wir ganz verzichten.
Beim letzten würde ich noch zögern, aber ich glaube, jetzt wird es deutlicher. Mehr Resilienz würde sicher dazu führen, dass man weniger Moral, die einen jeden Tag in eine andere Richtung schickt, bräuchte.
Ja.
Man kann dann auch mal etwas aushalten. Man muss es nicht sofort kommentieren. Man hat dann immer schon einen Spielraum, eine Pufferzone. Im Grunde eine Knautschzone hat ja auch was mit Resilienz zu tun.
Ja, stimmt.
Nicht eine Knutschzone, sondern eine Knautschzone.
ja, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich habe gesehen, wie du auf die Uhr geguckt hast.
Schade eigentlich. Ich war jetzt so richtig resilient gegenüber der Zeit.
War jetzt auch gerade
der Zeit.
Fahrt. Genau, genau. Unsere Hörer wissen ja nicht, dass wir immer so ein bisschen vorarbeiten. Und wir haben uns eben, bevor wir hier losgelegt haben, auf unser nächstes Thema verständigt. Und da musste ich schon ein bisschen grinsen. Die Idee kam von dir und wir nehmen das auf kurz vor Weihnachten. Passt perfekt. Wir sprechen beim nächsten Mal über Boshaftigkeit.
Ja, ich werde mir große Mühe geben, Irina. Und ich freue mich auf dieses Gespräch mit dir. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Mach's gut, Klaus. Tschüss.
Mach's gut.
Radio Philosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.